ARD.
Über Menschen, die extrem reich sind, wird hierzulande immer wieder viel gesprochen. Für die einen sind sie Vorbild, für andere Feindbild. Und wieder andere sehen in superreichen Menschen eine Möglichkeit, dem Staat Geld in die Kasse zu spülen. Heidi Reichenick, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, fordert immer wieder eine gerechtere Verteilung von Vermögen in Deutschland, wie hier im Bundestag.
Das Geld fehlt nicht, es ist nur falsch verteilt. Und neueste Zahlen beweisen das. Ein Viertel des Vermögens in diesem Land liegt in den Händen von gerade einmal 0,005%. Gleichzeitig werden die Schlangen an den Tafeln immer länger. Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnung. Es kotzt mich langsam an, Ihre Ausreden dafür zu hören.
Fakt ist, mehr als 170 Milliarden Euro fehlen demnächst im Bundeshaushalt. Die Sozialkassen stehen massiv unter Druck und die Politik sucht nach Wegen, die Löcher irgendwie zu stopfen. Ein Vorschlag, und damit sind wir auch wieder beim Thema, vermögende Menschen sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Erbschaftssteuerreform, Reichensteuer, an Ideen dafür mangelt es nicht. In 10 Minuten Wirtschaft wollen wir dazu eine scheinbar einfache Frage klären. Wer ist überhaupt vermögend und wie wird Vermögen definiert? Mein Name ist Alex Drost und uns gibt es täglich von Montag bis Freitag, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Hallo zusammen. Ja, wenn man Superreiche stärker zur Kasse bitten will, muss man natürlich zunächst klären, was Vermögen eigentlich ist. Wer hat viel, wer hat wenig? Geht die Schere zwischen Arm und Reich wirklich immer weiter auseinander? Und mit all diesen Fragen hat sich Markus Plettendorf beschäftigt. Hi Markus.
Hallo Alex.
Markus, ja, ich habe schon gesagt, ne, wenn man den Superreichen, den Vermögenden in die Tasche greifen will, muss man natürlich erstmal wissen, was überhaupt ja als vermögend gilt. Hast du eine Antwort?
Damit fängt die Schwierigkeit an. Ich versuch's mal mit einer Gegenfrage. Hast du ein Auto? Gehört dir das oder gehört's der Bank?
Das geht dich alles nichts an.
Gut. Ich stelle noch eine Frage. Wohnst du zur Miete? Hast du eine eigene Wohnung? Hast du Aktien, Sparbuch? Wenn du jetzt ein oder zweimal Ja gesagt hast, dann würden ganz, ganz viele Menschen sagen, oh, der ist aber vermögend. Gut, für Dagobert Duck bist du hingegen eine arme Kirchenmaus, selbst wenn du jetzt alles hättest. Und das ist ein bisschen das Problem. Also Vermögen, wer ist vermögend? Das ist oft eben auch eine subjektive Frage und dann auch eine Frage, was ich denn zur Ermittlung ranziehe. Ist es mein hohes Gehalt oder mein niedriges Gehalt? Ist es eine Erbschaft? Habe ich einen Goldbarren im Keller? Schmuck von der Oma, eine Immobilie? Also das ist nicht ganz so einfach zu definieren.
Du hast es gerade gesagt, das hat viel mit dem subjektiven Empfinden zu tun. Wenn es aber politisch wird, wenn man wirklich darüber nachdenkt, den Vermögenden, ich sag's nochmal, in die Tasche zu greifen, dann muss es doch irgendeine Art von Definition geben oder vielleicht sogar eine Summe, wo man sagt, das ist definitiv Vermögen.
Ja, die gibt es. Die Frage ist, ob das an dieser Stelle hilfreich ist. Also die Wissenschaft sagt ganz einfach, wenn das, was du hast, was du besitzt, mehr wert ist als deine Schulden oder Kredite, dann hast du Vermögen. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie hoch das ist. Also im Zweifelsfall hast du 1 Euro Vermögen.
Also eben habe ich ja gesagt, das geht dich nichts an. Jetzt kann ich nur sagen, nach der Definition bin ich definitiv vermögend. 1 Euro hat ja fast jeder in der Tasche. Aber gibt es Zahlen, wer in Deutschland wie viel hat und wie Vermögen hierzulande verteilt ist?
Ja, solche Zahlen gibt es. Es gibt einen regelmäßig erscheinenden Bericht, den Armuts- und Reichtumsbericht. So, und jetzt halte ich ein bisschen fest. Demnach betrug 2023, das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, das Durchschnittsvermögen der deutschen Haushalte 325.000 Euro.
Das ist jetzt überraschend viel Geld. Da hatte ich mit deutlich weniger gerechnet. Was hat die Zahl mit dir gemacht?
Ich habe da auch mit deutlich weniger gerechnet. Bis mir dann aber klar wurde, so ein Durchschnittswert, ne, wie immer, Statistik, Mittelwerte, das sagt halt gar nicht so wahnsinnig viel aus. Ich brauche nur ein paar Millionäre oder Milliardäre und schon wird diese Statistik massiv nach oben verfälscht. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln forscht zu dem Thema und Maximilian Stockhausen sagt, ein bisschen mehr Aussagekraft hat da schon der sogenannte Median.
Der Median liegt aber nur bei 103.000 Euro. Es ist dieser Wert, der die Haushalte genau in der Hälfte in 2 gleich große Gruppen teilt.
Sprich, die Hälfte aller Haushalte in Deutschland hat mehr, die andere Hälfte weniger. Allerdings sagt jetzt auch diese Zahl wieder noch nichts darüber aus, wie das Geld denn verteilt ist. Also wer viel und wer wenig hat, jung, alt, Ost, West, Stadt, Land, also die Verteilung kann man aus dieser Zahl auch noch nicht ablesen.
Aber ich habe da eine Vermutung, ich denke mal im Westen hat man mehr und die Alten haben auch mehr Geld als die Jungen.
Da vermutest du absolut richtig. Das hat aber jetzt auch wieder ein Stück weit damit zu tun, dass Immobilien in diese Vermögensbewertung einfließen. Und da klärt sich zum Beispiel auch diese Altersgeschichte, wenn ich als junger Mensch mir eine Immobilie kaufe und einen hohen Kredit aufnehme. Ja, dann gleicht sich das ein bisschen aus. Ich habe im Grunde also kein Vermögen oder nur ein sehr geringes. Im Alter ist die Immobilie dann oft abbezahlt, sprich, dann habe ich mehr. Aber auch das hat sich Maximilian Stockhausen mal ein bisschen genauer angeschaut.
Also man muss sagen, 40 Jahre Sozialismus in der DDR haben da auch ihre Spuren hinterlassen, leider. Das heißt, dass gerade die Ost-West-Unterschiede ziemlich groß sind. Im Durchschnitt sind im Osten die Nettovermögen bei 170.000 Euro, im Westen bei 365. Und wir sehen auch, dass in den rentennahen Altersjahrgängen die Vermögen meistens ihren Spitzenwert erreichen. Für die 45- bis 54-Jährigen haben wir beispielsweise im Durchschnitt ein Vermögen von 410.000 Euro und für die etwas Älteren noch von 55 bis 64 liegen wir bei 440.000 im Durchschnitt.
Ja, also schon ungleich verteilt, aber wie ist denn das? Man sagt ja immer, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, kann man diese These dann halten?
Ja, ich finde, das ist ein wirklich spannender Aspekt dieser Arm-Reich-Debatte. Rein statistisch gelten etwa 15% der Bevölkerung in Deutschland als armutsgefährdet. Heißt etwa, für einen Single zurzeit, er oder sie verdient weniger als 1380 Euro netto. Jetzt sagt aber eine Studie, dass die Öffentlichkeit glaubt, dass 30% armutsgefährdet sind, also doppelt so viele. Und für Reichtum gilt das Gleiche. Da schätzen die Befragten, dass ein Viertel der Bevölkerung ein Einkommen von mehr als 7.000 Euro netto hat. Das stimmt aber auch nicht. Auf der Seite sind es deutlich weniger.
Okay, aber wie schaut es denn aus jetzt mit der Schere zwischen Arm und Reich? Geht die denn jetzt immer weiter auseinander oder eben nicht?
Ja, dass sie immer weiter auseinander geht, auch diese These lässt sich nicht halten, sagt der Ökonom Stockhausen vom IW.
Wir haben wirklich in den letzten Jahren breite Vermögenszuwächse gesehen und deswegen haben wir tatsächlich gesehen seit 2010 eine Abnahme von relativen Ungleichheitsmaßen, die dem vielleicht dem einen oder anderen bekannten Gini-Koeffizienten.
Gini-Koeffizient klingt lustig, der misst Ungleichheiten und zeigt aber eben, dass es eine Abnahme dieser Ungleichheiten gibt, weil wir haben einen Mindestlohn eingeführt, der ist gestiegen, es hat gute Lohnzuwächse gegeben in den vergangenen Jahren. Menschen erben, legen das Geld nicht mehr nur unter das Kopfkissen, sondern investieren in ETFs und Aktien. Ja, dadurch holen jetzt auch Leute gewissermaßen auf, die bisher kaum Vermögen hatten. So, in der Praxis sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Auch wenn von unten, sage ich mal, statistisch jetzt ein bisschen nachgeholt wird, macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich 30, 40 Euro im Monat auf Sparbuch bringe oder irgendwo hinbringe, wo ich 3-4% Zinsen dafür kriege, oder ob ich einfach ein paar Millionen anlegen kann. Und es ist eben immer noch so, dass die reichsten 10% der Bevölkerung mehr als die Hälfte des Nettovermögens haben.
Gucken wir mal auf die jüngere Generation. Haben junge Menschen überhaupt noch eine Chance, Vermögen aufzubauen? Oder wird man nur durch reines Erben reicher?
Also ich sag mal so, mit dem Erben geht's natürlich schneller und leichter. Aber die Wissenschaft sagt ganz klar, Vermögensaufbau geht grundsätzlich auch heute noch. Die hohe Inflation der vergangenen 2 Jahre, die hat zwar ein bisschen schwerer gemacht oder auch deutlich schwerer gemacht, was zum Sparen abzuzwacken. Aber ein ganz einfaches Beispiel, wer mit 20 anfängt, 40 oder 50 Euro im Monat zur Seite zu legen, der hat dann im Rentenalter mit Zins und Zinseszins 70.000 Euro zur Verfügung, so ungefähr. Und auch beim Thema Immobilie gilt, wer bereit ist, auf andere Dinge auch zu verzichten, Auto, Urlaub und so weiter und so fort, für den ist Immobilienerwerb heute auch nicht schwieriger als zu Omas oder Opas Zeiten, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel. Das mag jetzt ein bisschen überraschen. Alle sagen ja immer, boah, die Immobilienpreise sind so durch die Decke gegangen. Kein Mensch kann sich das mehr leisten. Aber man darf sich eben auch nicht nur den Immobilienpreis absolut angucken, sondern muss da auch gegenhalten. Die Löhne und Gehälter sind gestiegen und die Bauzinsen, die lagen zu Omas Opas Zeiten mal bei mehr als 10% und nicht bei 1% derzeit, der wir jetzt hinterher jammern. Im Moment liegen wir, glaube ich, so ungefähr bei 4%.
Im vergangenen Jahr sind ja mehr als 100 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt worden. Das ist zumindest die Zahl, die steuerlich berücksichtigt wurde. Schätzungen gehen davon aus, dass aufgrund von Freigrenzen und Sonderregelungen sogar 4-mal so viel vererbt und verschenkt wird. Also ran an die Erbschaften, um die leeren Kassen zu füllen.
Ich sag mal so, das mag sich für viele jetzt gerecht anhören, die Reichen einfach auch stärker am Sozialstaat zu beteiligen, ist aber eine nicht ganz einfache Diskussion dann in der praktischen Umsetzung. Ich frag mal so, wenn ich jetzt eine abbezahlte Wohnung vererbe und es gibt keine Freibeträge mehr, ich muss Vollsteuern drauf bezahlen, Erbschaftssteuer. Was passiert denn dann, wenn die Kinder dieses Geld für diese Steuer nicht haben? Kommt die Immobilie dann unter den Hammer oder die Kinder in den Knast? So Gemälde zum Beispiel. Mein Uropa hat vielleicht für 5.000 Mark von einem unbekannten Künstler mal ein Bild gekauft. Dieses Gemälde ist vielleicht heute eine 500.000 wert. So, auf was muss ich denn jetzt Erbschaftssteuer bezahlen? Auf die 5.000 Mark oder auf den jetzigen Wert und wer schätzt den? So, und dann haben wir jetzt gerade nur über Privatvermögen geredet. Reden wir auch nochmal über die Unternehmen, die vererbt werden. Was passiert denn da, wenn die Erben das Geld für die Steuern nicht haben? Müssen die Firma zumachen, Unternehmensteile verkaufen? Ja, es gibt genug Menschen, die könnten dann auch eine höhere Steuer direkt aus ihrem liquiden Vermögen bezahlen. Das ist aber eben nicht immer der Fall. Darum gibt es bei Unternehmensvererbung im Moment ja auch Ausnahmen. Das lässt der Staat sich auch ganz schön Geld kosten. Also Mindereinnahmen, sagt man, 4,5 bis 9 Milliarden Euro pro Jahr. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, man muss sich diese Schlupflöcher mal ein bisschen genauer angucken und gucken, ob die Regeln, die existieren, denn so wie sie sind, auch richtig sind. Es hat eine Anfrage eines linken Politikers gegeben und da kam dann aus dem Bundesfinanzministerium die Info, dass in den vergangenen 10 Jahren 463 Mal Vermögen von 100 Millionen Euro oder sogar noch mehr den Besitzer wechselten. So, und jetzt schätz mal, in wie viel Prozent der Fälle da dann auch Steuern geflossen sind.
Ach Gott, ich würde sagen, wenn du mich so fragst, nicht ein einziges Mal?
Nee, bisschen mehr schon, aber in mehr als der Hälfte der Fälle wurde auf diese Erbschaften keine Steuer bezahlt.
Also an mir sind die 100 Millionen Euro vorbeigegangen, leider Gottes. Ich hätte gerne Steuern drauf bezahlt.
Dito.
Ja, es war eine einfache Frage, ne? Wer ist eigentlich vermögend? Und Markus Plettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion hat uns gezeigt, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Danke, Markus.
Vielen Dank. Der Fachmann für komplizierte Antworten sagt Tschüss.
Übrigens hat Unionsfraktionschef Jens Spahn ebenfalls eine ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland angeprangert. In der ZDF-Sendung Maybrit Illner betonte Spahn sogar ausdrücklich seine Übereinstimmung mit der Co-Vorsitzenden der Linksfraktion Reichinek und sagte, bei der Vermögensverteilung, dass die so nicht in Ordnung ist, stimme ich zu. Das war's mit 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Alex Drost und morgen gibt's eine frische Ausgabe von uns. Bis dahin, tschüss.